Pitlane Crew, der F1 Podcast. Hallo, liebe Zuhörer, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von Pitlane Crew, eurem F1 Podcast. Wie immer werden wir gehostet von meinsportpodcast.de. Auch heute sind wir wieder in kleinerer Runde für euch da. Mit dabei ist die liebe Claudia.
Hallöchen.
Und ich, Rebecca, als eure Moderatorin. An der Stelle wollen wir euch einmal von unserer anderen Moderatorin, Dani, ganz liebe Grüße bestellen. Die ist nämlich gerade auf Mallorca und hat das Rennen Wochenende von dort verfolgt. Die ist dann ab nächster Woche wieder dabei.
Und Grüße gehen natürlich auch zurück nach Mallorca.
Genau, das natürlich auch, ja. Ja, Claudia. Überraschendes Wochenende, wie ich finde. Miami für mich eigentlich nicht unbedingt das Highlight des Rennkalenders. So als Übersicht, wie hat dir das Rennwochenende gefallen? Fandest du es spannend, weniger spannend?
Also so, ich bin gar nicht so mit einer großen Vorfreude tatsächlich in dieses Wochenende gegangen, weil ich gedacht habe, so, ah, es ist Miami, ist alles wieder, ach, dieses künstliche Tatatü, Tatata. Und dann, war es dann doch mit dem Ausgang sehr positiv und super toll.
Ja, du sprichst da was an. Ich habe nämlich auch gedacht, letztes Jahr war das doch in Miami, wo vor dem Hauptrennen die Fahrer doch alle durch so einen Tunnel rausgekommen sind, so mit Nebel, wo die alle so einzeln aufgerufen wurden, mit, glaube ich, sogar Cheerleadern oder sowas. Und das war ja so richtig amerikanisch drüber. Aber dieses Jahr gab es das gar nicht. Es gab die Nationalhymne und es war eigentlich wie ein normales Rennen auch in Europa. Ich fand, also klar, die ganzen Celebrities und so, die rumgerannt sind, aber für ein Amerika-Rennen fand ich, hat sich Miami sogar halbwegs zurückgenommen.
Da haben sie dann wenigstens mal ein bisschen zurückgefahren. Daher, dass dieses große Tamtam und was sie da immer alles machen, boah, ich finde, das muss auch nicht sein. Ja, gut, die Celebrities und Stars, die sind gefühlt ja fast jedes Wochenende irgendwo. Natürlich in Amerika halt dann wiederum noch mal mehr. Aber das ist mir tatsächlich in dem Fall jetzt dieses Jahr auch nicht so ins Auge gestochen, wie das sonst das Jahr davor war.
Ja, wenn ich es jetzt mit Las Vegas vergleiche, ich finde, dieses Mal ist auf jeden Fall, war der Sport trotzdem im Vordergrund. Also es war nicht so, dass alles nur um Show und um Stars ging und so, sondern wirklich, dadurch vielleicht auch durch das jetzt ein Sprintwochenende war, ich bin mir gerade gar nicht sicher, war das letztes Jahr auch schon?
Nee.
Nee, genau. Also ich glaube, dadurch, dass jetzt mehr Rennaction auch war, war auch mehr Konzentration auf das Renngeschehen und weniger auf das Drumherum.
Ja, das fand ich auch tatsächlich, muss ich sagen.
Miami hat mich auf jeden Fall überrascht. Ich würde sagen, das wir ja gerade schon gesagt haben, war Sprintwochenende. Fangen wir mal vorne an, also jetzt nicht mit der Sprintquali, aber mit dem Sprintrennen. Da war ja eigentlich wenig Überraschendes. Verstappen wieder P1, Perez P3, Leclerc P2. Der Einzige, der da vorne überraschend drin war, war ja Daniel Ricciardo. Hast du das irgendwie auf dem Schirm gehabt, dass der jetzt auf einmal schafft, den Racing Bull da irgendwie vorne reinzusetzen? Das fing ja schon in der Quali an.
Ja, das war total überraschend. Da habe ich auch gedacht, so, wuh, was denn jetzt passiert? Ist er aus dem Winterschlaf aufgestanden? Das war ja schon, dass auf einmal der Name da vorne stand und der Teamkollege tauchte irgendwie gar nicht auf. Das war schon sehr positiv. Hat mich natürlich in dem Moment dann auch gefreut und habe gedacht, wow, endlich mal wieder ein positives Erfolgserlebnis. Aber die Realität sah ja dann den Tag später da doch schon wieder anders aus.
Ja, das stimmt, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ja, ich habe ein paar Interviews von Daniel Ricciardo hinterher gesehen, wo er auch so meinte, von wegen, alle Leute, die ihn kritisiert haben, können ja jetzt mal ruhig sein. Ich glaube, es war für sein Ego auch ganz wichtig, auch dass er mal deutlich vor Tsunoda war. Und überhaupt, dass er da schon in Podiumsnähe sich rumgetrieben hat, ich glaube, das brauchte er auch für sich selber.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, man braucht ab und zu mal dieses Erfolgserlebnis. Das hat er jetzt da gehabt. Hoffentlich kann er da von zehren, so dass er, oder dass bei ihm jetzt dann mal Ruhe einkehrt, dass er nicht immer so unter Beschuss dann halt steht. Klar ist die Aussage dann halt so ein bisschen doof. Ich habe es jetzt mal meinen Kritikern gezeigt und dann schaffst du es halt dann nicht beim nächsten Mal, das dann auch umzusetzen. Aber erinnerte mich irgendwie an die Situation, die Hamilton halt hatte mit dem Mercedes in China, die 14 Tage vorher. Da war auch das Sprintrennen für Hamilton einfach total fantastisch und das Rennen selber unter ferner liefen.
Ja, stimmt, daran musste ich auch direkt denken, als ich dann die Quali fürs Raptrennen gesehen habe. Dachte ich so, ja, einfach Hamilton 2.0, das war ja genau das gleiche Spiel. Ich frage mich echt, woran das liegt, weil letztendlich, weil zum Beispiel an diesem Wochenende waren die Verhältnisse ja schon gleich in beiden Qualifying. In China war ja noch mit dem Regen und so, da konnte man das vielleicht noch verstehen. Aber diesmal, also klar, die Reifen waren vorgegeben in der Sprintquali, aber irgendwie, also der war ja komplett out of order dann in der Hauptqualifikation.
Ja, das ist immer so schwierig, dann auch noch einzuschätzen, dann, dass die Reifentemperatur ja dann auch irgendwie unheimlich wichtig ist. Vielleicht hat er sie dann halt nicht ans Laufen gekriegt, beziehungsweise an dem Samstag, vielleicht lief es da einfach für ihn runder und besser und alles hat dann in seine Karten gespielt. Ab und zu braucht man auch das Quäntchen Glück, das er in dem Fall dann halt gehabt hat.
Glaubst du, das reicht, dass jetzt wieder die Stimmen laut werden, Ricciardo statt Perez zu Red Bull nächstes Jahr?
Nee, dafür war das dann doch nicht gut genug.
Ja, also ich habe auch noch nichts mitgekriegt, komischerweise. Ich dachte, das flammt direkt auf, so Social Media und die ganze Riege ist da ja immer schnell, sobald dann einer mal Erfolgserlebnisse aufweist. Aber ich habe tatsächlich auch nichts mitgekriegt, dass direkt alle meinten, ja, der soll auf jeden Fall Perez ersetzen.
Nee, vielleicht liegt es auch daran, dass die Erwartungen jetzt dann wirklich doch erstmal stark gebremst wurden, weil er das doch nicht so umsetzen kann, wie man sich das eigentlich erhofft hat. Und ich weiß aber auch nicht, ob man ihm jetzt noch mal mehr Zeit geben müsste, ob das jetzt überhaupt noch zündet.
Ja, ich finde es auch schwierig. Klar, wir sind jetzt, ich glaube, es war jetzt das sechste Rennen der Saison. Ja, sind halbwegs noch am Anfang, vielleicht erstes Viertel, wenn überhaupt. Aber ich sehe das ehrlich gesagt auch nicht, dass der irgendwie jetzt nochmal in den Red Bull wechselt. Dafür gibt es auch andere Fahrer, die da interessanter sind. Und auch ein Perez macht zumindest meistens so ungefähr den Job, den er soll. Ich sehe da jetzt nicht, dass Ricciardo die deutliche Verbesserung zu Perez wäre.
Nee, gar nicht. Also da ist ja dann Perez halt doch deutlich näher dieses Jahr an Max Verstappen dran und hat auch häufiger jetzt den zweiten Platz dann geholt, ist nicht so weit abgeschlagen. Der tut genau in diesem Jahr das, wofür er bezahlt wird.
Ja, spielt den guten Wingman für Max, beziehungsweise holt die Plätze dahinter, fast die Plätze dahinter zumindest.
Ja,
Ja.
genau.
Genau, fast die Plätze führt uns direkt zu den, ja, eigentlich roten, dieses Wochenende den blauen Ferraris. Ja, erstmal zu der Sonderlackierung. Wie hat dir das gefallen?
Gott, ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Also ich fand es irgendwie total Horror. War halt irgendwie gar nicht so der Ferrari. Und ich fand das auf der Strecke auch total schrecklich mit diesen blauen Kappen, die dann auf den Rädern drauf waren. Und irgendwie total furchtbar. Und dann steigen die aus den Autos aus und dann haben die diese hässlichen blauen Overalls an. Und irgendwie, ich weiß nicht, war nicht, also ich finde, die Farbe gehörte einfach nicht an die dran. Das sind rote und die müssen auch rot bleiben.
Ja, als so die ersten Sneak Peeks auf Instagram gepostet worden, dachte ich noch, ja, okay, wenn die jetzt wirklich durchziehen und alles blau machen, vielleicht so wie McLaren es damals mit diesem Gulf-Thema gemacht hat, in diesem Pastellblau, nenne ich es mal, Türkis, dann könnte das vielleicht noch was werden. Ist zwar ungewohnt für Ferrari, aber okay, aber als sie dann die Autolackierung bekannt gegeben haben, mit diesem fast roten Auto, nur mit diesen blauen Akzenten, das war komplett Katastrophe. Also ich fand das Auto schrecklich. Ich fand, es sah komplett komisch hingeklatscht aus. Und dann auch, dass die ganze Teamwear aber komplett blau war, also noch nicht mal irgendwie passend dazu. Also ja, wie du sagst, ich fand es dann auch unterm Strich Katastrophe. Und dann sollen sie lieber bei Rot bleiben oder wieder zu Meckes Mitarbeiter werden und Gelb mit ins Spiel bringen.
Ja, dann lieber so als vom Gefühl her war das, ich gebe einem Kind mal einen Farbkasten und das soll mal was malen.
Aber
Das war die Lieblingsfarbe.
Weiß man, warum die sich für blau entschieden haben? Also es gab ja jetzt diesen HP-Deal. Hatte das irgendwas damit zu tun?
Boah, ich bin mir da nicht, also tatsächlich gar nicht so sicher, ob das vielleicht eine Kombination aus dem HP-Deal, um das Logo dann entsprechend ab. Ich finde auch, dass das Logo wirkt auf dem Rot eigentlich auch ganz gut. Da muss man doch nicht mit Blau kommen. Oder haben sie Blau tatsächlich genommen wegen Miami, wegen den, ja, weil doch auch so viel Blau an der Strecke ist, ob sie gesagt haben, deswegen machen wir eine Sonderlackierung. Da
Könnte
bin
auch
ich mir
sein. Ja,
tatsächlich gar nicht so sicher.
okay. Ja, müssen wir sonst noch mal auf in Erfahrung bringen und vielleicht teilen wir es dann noch mal auf Instagram oder so, wenn wir da mehr Infos haben.
Wir müssen mal Sherlock Holmes-mäßig auf die Suche gehen.
Gibt es bestimmt irgendwo irgendeine Presseerklärung zu oder so.
Irgendjemand hat es bestimmt irgendwo mal geschrieben. Wir
Ja.
finden es raus.
Neben den nicht so überzeugenden Autos hatten sie, zumindest vom Aussehen her, nicht überzeugenden Autos hatten sie, aber von der Pace her eigentlich ein ganz gutes Wochenende. Leclerc konnte ja Verstappen in der Sprintquali schon fast ärgern. Oder man dachte zumindest erst, er könnte ihn fast ärgern. Ist dann P2 in der Quali und auch im Rennen P2 geworden. Und Sainz ein bisschen abgeschlagen dieses Mal, nur auf P5, also ist auch nicht schlecht, aber war diesmal deutlich hinter Leclerc.
Ich war auch etwas überrascht. Also diesmal wieder Leclerc der Stärkere an dem Wochenende, wobei ich am Freitag dann im freien Training erstmal gedacht habe, so, oh, was macht der denn da? Die blaue Farbe bringt ja nun mal überhaupt gar kein Glück, als Leclerc sich da so querstellte und dann die Red Flag halt kurzfristig raus musste, weil das Auto da irgendwie nicht mehr gerade gekriegt hat. Da habe ich dann schon gedacht, so, boah, das wird ein Wochenende zum Vergessen. Aber ja, haben mich eines Besseren belehrt. Er hat sich echt gut geschlagen mit seinem zweiten Platz, hat Sainz tatsächlich dann durch das Wochenende dominiert. Ja, bisschen Hut ab vor ihm, wobei es dann aber doch eher bei ihm halt für mich, also zumindest hatte ich das irgendwie im Gefühl, dass er dann auch gar nicht da groß irgendwie sich nach vorne kämpfen konnte oder so und Max so ein bisschen ärgern konnte, sondern das war, oh, ich habe jetzt den zweiten Platz, dann bleibe ich mal hier. Also mein Gefühl, ich will da jetzt nicht irgendwie ihn extremst in den Boden stampfen oder so. Aber ich habe bei ihm immer irgendwie das Gefühl, dass er dann, wenn er sich irgendeinen Platz dann eingefahren hat, dann bleibe ich.
Ja, da fehlt manchmal so ein bisschen der Biss, weil man hat ja gesehen, Red Bull hatte das ganze Wochenende auch Probleme. Die hatten ja so ein bisschen mit dem Asphalt und irgendwie das Auto wollte nicht so 100%. Klar, Max ist im Sprintrennen trotzdem weggedüst wie sonst was. Aber ich glaube, hätte Leclerc ein bisschen mehr gewollt, wäre zumindest die Lücke nicht so krass aufgegangen. Also ich finde auch, wie du das sagst, manchmal fehlt da so ein bisschen der bist und er denkt so, ja, okay, Max kann ich eh nicht schlagen, dann bleibe ich halt jetzt hier. Aber das sollte ja eigentlich nicht der Anspruch sein, vor allem nicht für ein ausgeschriebenes Wunderkind wie Leclerc es ist.
Nee, also der erwarte ich dann auch, dass es ein bisschen mehr Elan dahinter ist und dann halt wirklich versucht wird, dann denjenigen zu jagen, der davor ist, um dann vielleicht doch das Fünkchen Glück zu haben und ihn irgendwo auf der Strecke dann doch catchen zu können.
Ja, ich bin mal gespannt, wenn das so weitergeht, ob er diese Saison vielleicht mal noch einen Sieg einfahren kann. Aber das sehe ich tatsächlich eher nicht für Leclerc. Also da sehe ich Sainz eher den Kandidaten, der sich dann mal einen Sieg schnappen kann, wenn die Chance da ist.
Ich glaube, der setzt ganz auf Singapur wieder dieses Jahr.
Ja, wieder 2.0, ja.
Genau. Ja, warten wir mal ab, was Ferrari noch so aus dem Hut zaubern kann.
Genau. Sollen ja, glaube ich, nächste Woche zumindest ein paar kleine Updates kommen. Vielleicht können sie da noch mal einen Schritt nach vorne machen, was dann auch die Pace angeht.
Ja gut, Italien ist natürlich auch wieder so ein Pflaster halt für, ne? Das ist die Heimkulisse. Da möchte man natürlich halt schon gut performen und da werden die, glaube ich, nochmal das ein oder andere versuchen, dass sie da dann doch nochmal näher an Red Bull drankommen.
Ja, das sowieso. Also ich. Wie du sagst, ich bin mal gespannt, wie sich das noch so entwickelt, ob sie da den Schritt noch machen können, den ja zum Beispiel McLaren gefühlt dieses Wochenende gemacht hat. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Mal abwarten, mal abwarten. Ansonsten fand ich das Sprintrennen sehr unspektakulär. Also wenn man mal so die Liste durchguckt, War eigentlich fast alles so wie immer. Stroll vielleicht überraschend auf 7 in der Quali, aber dann im Rennen mit einem DNF ist natürlich dann nicht so erfreulich.
Ja, also sollte es das schon umsetzen oder zumindest sollten sie versuchen, das umzusetzen, was sie da hingekriegt haben. Für die sind ja auch jede Menge Punkte oder jeder Punkt ist da wichtig. Aber ansonsten, klar, der Anfang von so einem Sprint ist immer irgendwie mega spannend so. Aber ja, ich finde dann, es ist dann aber auch relativ schnell, dass sie sich so eintrudeln und einpendeln und dass dann halt auch gar nichts mehr riskiert wird, was ich auf der anderen Seite natürlich auch verstehen kann. Also du willst deinem Mechanikerteam da nicht den Schaden irgendwie vor die Nase setzen, wenn du da ein paar Stunden später dann das Quali fährst für das Hauptrennen. Also deswegen so 1000%ig kann ich mich mit dem Sprintformat immer noch nicht anfreunden. Also klar, man versucht den Fans ein bisschen mehr Unterhaltung, was ja dann auch tatsächlich so ist. Du hast das verkürzte Qualifying für den Sprint. Das finde ich tatsächlich dann immer sehr überraschend, auch weil die ja diese Reifen dann vorgeben und so. Da wird tatsächlich ein bisschen mehr durcheinander gewuselt auch. Aber dann kommt der Sprint. Du erhoffst dir halt dann doch mal, dass dein Lieblingsfahrer noch mal ein Stück weiter nach vorne kommt. Und dann hast du aber irgendwie so nach 5 Runden schon die Ernüchterung und dann ist es halt wieder so ein Gähnding.
Ja, wäre die Frage, ob man nicht Sprint und Quali tauscht. Aber ich glaube, das war ja letztes Jahr so, dass die Regeln beim Sprint wurden so oft geändert. Ich glaube, da blickt keiner mehr so richtig durch. Auf jeden Fall ist es ja, glaube ich, auch, weil es ja quasi neues Parc fermé dann fürs Hauptrennen wieder gibt. Also nach dem Sprint dürfen die Autos ja nochmal verändert werden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, also das, was du sagst, ist halt wirklich so. Also ich finde es auch ein bisschen schade. Keiner geht halt Risiken ein. Es gibt halt auch zu wenig Punkte. Also nur für die ersten 8 Plätze und dafür dann zu riskieren, dass man das Auto in der eigentlichen Hauptquali dann nicht ready hat. Das wäre ja auch dumm, wenn die Fahrer das machen. Wenn ich immer so, ich verziehe halt immer den Vergleich zum Beispiel zur MotoGP. Die haben auch einen Sprint eingeführt. Und bei denen sind die Sprintrennen halt wirklich wild. Also MotoGP ist ja eh noch mal ein bisschen mehr crazy, aber also die nehmen, also die fahren das wie ein Hauptrennen. Aber da die Motorräder sind halt auch schneller repariert und die haben ein Zweitbike und so. Das gibt's halt alles in der Formel 1 nicht. Vielleicht sollte man doch noch mal drüber nachdenken, ob man nicht hier so ein Ersatzauto in der Formel 1 einführt, dass sie zur Not ins andere Auto springen können.
Ja, das wäre vielleicht dann wieder ein Gedankengang, wo sie hinterhergehen. Klar, wir haben jetzt Budget Cap und so weiter und so fort. Aber wenn man halt in die Richtung nochmal gehen würde, dann und sagen würde, okay, ihr habt alle das zweite Auto am Start, was du aber halt dann nur einsetzen darfst, wenn wirklich dein Auto zerdeppert wird im Sprintrennen. Ich glaube, dann hast du nochmal was anderes, weil dann würde jeder was riskieren und klar, das Punktesystem auch. Dass das entsprechend dann auch nochmal angepasst wird. Also halt irgendwas, dass da nochmal so ein bisschen mehr Action dann halt auch tatsächlich stattfindet.
Ich glaube, mehr Punkte können tatsächlich schon helfen. Also stell dir mal vor, der Sprint wird fast genauso bewertet wie das Hauptrennen von den Punkten. Dann wird, glaube ich, auch mehr gefightet um jeden Platz. Also dann gerade vorne, ob du dann P1 oder P2 bist, macht dann halt schon einen crazy Unterschied, ne?
Ja, auf jeden Fall, das
Ja.
ja, definitiv.
Aber mal gucken, ich finde, also ich bin generell ein Fan von den Sprintwochenenden. Ich finde das ganz cool. Ich finde 3 freie Trainings manchmal ein bisschen schnarchig zum Gucken, so als Zuschauer. Und so mit 2 Qualis, mit 2 Rennen, auch wenn das Sprintrennen dann nicht super spannend war. Aber man hat zumindest immer den Start, der spannend ist. Und letztes Jahr war ich ja auch in Spa, da habe ich das auch live vor Ort gesehen. Und gerade für die Zuschauer vor Ort ist das halt Bombe, wenn Sprintwochenende ist, weil du halt 2 Tage voll mit Action hast. Wenn da noch die Rahmenserien dabei sind, kommst du gefühlt gar nicht mehr von der Strecke weg. Also von dem Punkt her finde ich das schon gut, aber man könnte an der einen oder anderen Stelle das nochmal überarbeiten.
Ja, da gebe ich dir recht.
Sonst Sprintrennen, Mercedes eher enttäuschend. Im Sprintrennen nur P12 und P16. Und in der Quali waren die, glaube ich, auch nur P11 und P12. Ja, die haben ihr Auto irgendwie immer noch nicht verstanden. Ich glaube, das wird auch nichts mehr vor 2026. Eigentlich waren die genau da, wo ich mit denen auch gerechnet habe. Also irgendwie so um P10 rum sehe ich die im Moment halt auch.
Ja, mehr sehe ich die auch nicht. Also das Ganze, unser Vorgespräch vor Saisonbeginn, wo wir so gesagt haben, ja, die sind so auf 3, 4, ist irgendwie schon über den Haufen geworfen, sind tatsächlich eher noch weiter zurückgefallen, als dass sie irgendwie ihren Schritt nach vorne gemacht haben. Ich finde, das sieht man so, wenn sie Toto Wolff dann zeigen, wie er da sitzt. Der ist so mittlerweile in Stein gemeißelt. Der Gesichtsausdruck von ihm ist einfach nur so wie eine Büste. Und da kommen also keine Emotionen, gar nichts mehr. Ja, so als wenn er sich jetzt auch damit abgefunden hätte und sagen würde, okay, ich jetzt komm, 26 wird unser neues Zieljahr.
Ist ja auch ein kompletter Sturz, ne? 21 noch der krasse Fight zwischen Hamilton und Verstappen, dann mit diesem Skandalsieg, sage ich mal, für Verstappen. Dann ab 22 wurden ja nur noch in die Tasche gesteckt, ne? Also die sind ja nicht mal annähernd noch dann auf dem Niveau gewesen, wo sie 21 noch waren. Und jetzt geht auch noch Hamilton zum nächsten Jahr. Das ist ja quasi ein Nackenschlag nach dem anderen. Da kann ich Toto Wolff schon verstehen, dass der auch ein bisschen abgenervt ist. Mal schauen, wie sich das so entwickelt. Wie gesagt, ich sehe die auch im nächsten Jahr jetzt nicht den großen Schritt machen, aber lass mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Letztendlich gönne ich es eigentlich jedem, dass er da auch mal vorne mitfighten kann.
Ja, es sind dann, wenn du so erfolgsverwöhnt bist, ist das natürlich halt ein Tiefschlag in die Magengegend auf jeden Fall. Und da musst du aber dich dann wieder rauskämpfen. Und das hat ja ein McLaren-Team dann auch getan, die ja letztes Jahr auch unter ferner Liefen angefangen haben und sich dann von Rennen zu Rennen gesteigert haben und am Ende super weit, ja, nicht Erster oder Zweiter, aber sie waren halt schon viel weiter oben, als man am Anfang der Saison gedacht hat. Und da merkt man aber halt, die sind dann ein Team, die kämpfen und stecken da alle ihre Kraft rein. Und bei Mercedes hast du halt gerade irgendwie das Gefühl, gut, ein Russell versucht es dann noch, das Beste gefühlt rauszuholen. Und bei Hamilton ist eher so, ja, ich. Bin ich vorne, nehme ich es mit, bin ich hinten, gut. Wobei ein paar Fights, die ja jetzt am Wochenende hatten, die haben Spaß gemacht beim Zugucken.
Ja, auf jeden Fall. Also ich stimme dir schon zu, dass man eher bei Russell noch das Gefühl hat, dass er auch so richtig fürs Team fightet. Also nicht, dass Hamilton gegen das Team arbeitet, aber er ist manchmal schon, er moppert sehr viel am Funk. Letztes Jahr war er ja auch, hat er ja ganz offen gesagt, so froh, als er nicht mehr in die Karre steigen musste. ich glaube, das wird dieses Jahr das Gleiche sein. Also der freut sich, glaube ich, jetzt einfach auf den Tapetenwechsel. Und klar, er ist immer noch ein super Fahrer, ne? Der ist ja nicht umsonst 7-mal Weltmeister geworden. Dass, wenn er die Chance hat zu fighten, dann macht er das auch. Also, ja, da stimme ich dir zu.
Ja, ich denke mir dann halt manchmal auch wenn die so lange da vorne wegfahren, also wie jetzt ein Max, der da vorne alleine rumfährt oder Hamilton, der das jahrelang getan hat. Ich glaube, wenn die halt mal wieder, so wie jetzt bei Hamilton auch, der ja jetzt dann da im Mittelfeld unterwegs war und dann halt einfach mit diesen 10 Jahre jüngeren Fahrern, die diese Fights dann hat, ich finde das dann schön anzugucken und irgendwie wünscht man sich dann halt zwischendurch auch mal, dass sie sich einfach nur zurückfallen lassen würden, um in diese Fights halt zu gehen, um dann wieder nach vorne zu kommen. Ich finde, das macht dann irgendwie dann wieder mehr Spaß zuzugucken, als wenn einer vorne alleine immer wieder und immer wieder seine Runden dreht.
Vielleicht sollte man bei der Formel 1 zumindest in den Sprintrennen das einführen, was es in den Nachwuchsserien gibt mit dem Reverse Grid, wo die ersten 10 oder 12 Plätze einmal umgeswitcht werden. Das fände ich auch sehr spannend, wenn es das zumindest in den Sprintrennen geben würde. Wenn dann so ein Max Verstappen, wenn er die Pole holt, auf einmal von P10 starten muss, stelle ich mir spannend vor.
Ja, dann hättest du es vielleicht mal ein bisschen durchgemischt, aber ich glaube, dann kommen wir wieder zu der Thematik, oh, nicht dann, dass das Auto kaputt geht, die Mechaniker, und dann haben wir wieder diese Schleife.
Ja, da hängt halt zu viel Geld dran, das ganze Budget Cap und so, das spielt halt alles damit rein. Aber man darf ja noch träumen.
Ja, da also für das Träumen und Spekulieren und in die Glaskugel gucken,
Sind wir
das können wir doch
bekannt,
sehr
ja.
gut.
Die Euro 2024 biegt auf die Zielgerade ein und auch unsere 100 Fußballlegenden-Sonderstaffel über die legendärsten EM-Spiele aller Zeiten nähert sich dem Abschluss. Und in der aktuellen Folge, da blicken wir auf Deutschland gegen Spanien von 2008 zurück. Ein Spiel, das die deutsche Mannschaft nur knapp verlor, aber eigentlich war sie mindestens eine Klasse schlechter als die Spanier damals. Hört nochmal rein, erinnert euch und drückt die Daumen, dass das Viertelfinale Freitag gegen die Spanier mindestens genauso legendär wird, aber hoffentlich mit besserem Ausgang.
Ja, wie du gerade schon angesprochen hattest, McLaren, kommen wir mal auf die zu sprechen. Ist dann vielleicht auch der ganz gute Switch zwischen Sprint und Hauptrennen. Im Sprintrennen, also zumindest in der Sprint-Quali, war Norris ja im Q1 und Q2 noch sehr überzeugend. Im Q3 konnte er es ja dann leider nicht mehr so umsetzen mit den weichen Reifen, weil er das mit der Temperatur nicht so hingekriegt hat. Auch Piastri hat sich im Sprint-Quali ein bisschen schwer getan, nur P6. Und dann im Sprintrennen war für Lando natürlich Super-GAU da in der ersten Runde. Ich glaube, es war sogar in der ersten Kurve, da rauszufliegen. Und das Auto direkt abstellen zu müssen, war natürlich super ärgerlich.
Ja, also hat keiner irgendwie mit gerechnet oder auch keiner annähernd überhaupt dran gedacht, dass wenn er da gut schon dabei ist, dass er dann da so bupsdiwupsdi einmal ausfällt. Unglücklich komplett.
Hatte ja eigentlich noch Glück, dass das Auto nicht so krass kaputt gegangen ist, weil, wie wir gerade schon angesprochen hatten, McLaren hat dieses Wochenende ordentlich Updates mitgebracht. Bei Lando, der hatte das komplette Set der neuen Updates und Oscar hatte nur einen Teil davon. Und es wäre natürlich jetzt super GAU gewesen, wenn dann im Sprintrennen gerade Landos Auto mit den neuen Updates komplett Fratze gewesen wäre. Da hätte mich auch mal interessiert, ob die überhaupt genug Ersatzteile von den neuen Sachen dabei haben. Wahrscheinlich eher nicht.
Ich denke dann eher auch nicht. Ich glaube, dann wären sie eher auf die reduzierte Variante dann gegangen, die das zweite Auto dran hat, also Piastri.
Ja, aber an der Stelle können wir ja dann den freudigen Umschwung mal aufs Hauptrennen machen. Da sah es ja für Lando dann ganz, ganz anders aus. Also bei der Quali gestartet, da sah es auch nicht so rosig aus, muss man wieder sagen. Also das muss McLaren echt in den Griff kriegen. Die Quali ist irgendwie nicht immer so tippitoppi. Und gerade mit Blick jetzt auf Imola, was als nächstes kommt, wo die Quali ja so wichtig ist, sollten Sie das auf jeden Fall in Zukunft ein bisschen besser hinkriegen. Aber an der Stelle kann man es ja dann jetzt endlich mal verkünden. Lando hat jetzt endlich seinen ersten Rennsieg eingefahren. Für mich total überraschend. Ich als bekennender McLaren- und Lando Norris-Fan natürlich habe mich super gefreut. Ich habe die letzten 20 Runden auf der Couchkante gesessen, wenn ich überhaupt noch gesessen habe. Und dann bin ich ein bisschen vor dem Fernseher rumgehüpft. Super verdient. Es war lange überfällig, dass das endlich passiert. Und ich glaube, man hat es gesehen, gefühlt jeder hat ihm das halt auch wirklich gegönnt, dass er diesen Rennsieg endlich einfahren konnte.
Ja, es war irgendwie so, als wenn der Knoten irgendwie für alle geplatzt wäre. Also es war schön mit anzusehen dann am Schluss, dass jeder kam, jeder gratuliert hat, die Fahrer, jeder Einzelne hat sich gefreut für ihn. Und wann haben wir darüber gesprochen? Vor zwei Rennen oder so, dass das so langsam ja mal Zeit wird. Und ja gut, dass wir so vielleicht nach der Sommerpause damit rechnen, dass er dann doch ein Podium mal einfährt oder den Sieg mal einfährt. Jetzt hat es schon geklappt und ist natürlich mega. Also also ich habe mich mega gefreut für ihn, dass das dann mit der Strategie geklappt hat, dass das vorne halten konnte. Interessanterweise, dass er dann auch wegfahren konnte von Verstappen, dass der quasi jetzt nicht dann nochmal angreifen konnte. Es war schön zu sehen. Und ich fand's auch schön, dass er halt auch als Race Leader dann im Bild war und er gezeigt wurde, auch wenn er quasi alleine gefahren ist, aber trotzdem.
Ja, ich muss sagen, mich hat es total nervös gemacht. Jedes Mal, wenn man den im Fernsehen gesehen hat, haben Sascha und Ralf bei Sky die ganze Zeit rumgejinxt und meinen so, ja, der Junge fährt endlich seinen ersten Rennsieg ein. Ich dachte so, Leute, es sind noch 15 Runden, der hat neue Updates am Auto, es kann doch alles passieren. Ich glaube, dass erst, wenn der über der Ziellinie ist. Dann haben die noch angefangen, über Sochi zu reden, wo er im Regen das Auto auf P1 weggeschmissen hat, weil er nicht auf Regenreifen gewechselt ist. Ich dachte so, hat gesagt, könnt ihr vielleicht einfach mal die Schnüsse halten? Das hat mich noch nervöser gemacht.
Ja, das ist dann, wenn du die Kommentare dann auch noch hast, ist das nicht besonders hilfreich, das ist, als Fan dahinter zu stehen. Und aber ja, die hätten sich dann vielleicht oder nicht die Sachen dann rausholen, sondern vielleicht das Positive dann eher nehmen sollen und sagen, super, jetzt ist er so weit vorne und könnte er ja ein bisschen ruhiger angehen lassen, aber ich glaube, das ist dann auch wieder der Rennfahrer. Ne? Ruhig können die halt einfach nicht. Wenn die spüren, dass das Auto funktioniert und das alles in die eigenen Karten spielt, dann hauen die drauf und hauen die rein.
Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass Lando das Auto am absoluten Maximum gefahren ist. Also bei Verstappen hat man gerade im Hauptrennen, finde ich, dann gemerkt, als er auch hier den Poller mitgenommen hat, der dann da auf der Strecke hinterlag. Und er hat ja auch am Funk sich ganz oft beschwert, dass der viel, viel mehr auch mit dem Auto kämpfen musste, um überhaupt diese Zeiten zu fahren, die er gefahren ist. Und bei Lando hat man gar nichts davon gehört. Ich glaube, der war super zufrieden mit dem Auto. Gerade die härteren Reifenmischungen haben ja auf dem McLaren auch super funktioniert. Da hatte ja Verstappen mit dem Red Bull Probleme. Deswegen konnte, glaube ich, Lando am Ende auch so wegfahren, weil auf den harten Reifen, erstens hatte er die frischeren und Max hatte auch einfach Probleme mit den harten Reifen. Aber ich war so glücklich, als er über diese Ziellinie gefahren ist.
Ja, definitiv. Also mehr als verdient auf jeden Fall. Und schön zu sehen, dass es dann auch ein Wochenende gibt, an dem Max dann auch mal seine Probleme hat und selber ein bisschen kämpfen muss, das Auto auf der Strecke zu halten. Was natürlich halt in der Anfangsphase dann halt schon extremst gut war. Aber er hat ja dann nachher. Vielleicht hat er sich auch irgendwas bei dem Poller überfahren, doch am Frontflügel kaputt gemacht oder so. Also vielleicht können ja auch nur Haarrisse gewesen sein oder so, weil ich fand, als Piastri getroffen wurde von Sainz und der Flügel komplett im Eimer war und sie den ja dann auch austauschen mussten, ich fand, da hat man dann halt schon gesehen, wie die Pace irgendwie auf einmal dann gar nicht mehr da war. Also wie schnell der da zurückgefallen war. Natürlich, also wenn sie ihn draußen gelassen hätten, wäre er, glaube ich, auch nicht besser ins Ziel gekommen als er jetzt. Also jetzt war es tatsächlich dann noch so die Schadensbegrenzung für Piastri.
Ja, aber man muss sagen, beim Max, der hatte auch am Anfang des Rennens, das war nicht dieses typische, ich fahre los und nach 5 Runden bin ich 15 Sekunden vor allen anderen. Also die anderen sind ja noch richtig lange, auch so in 2 Sekunden Fenster hinter ihm geblieben. Und auch als die ersten Boxenstopps losgingen, war er auch nur so 5 Sekunden, 6 Sekunden, glaube ich, davor. Das hat schon gezeigt, dass Red Bull dieses Wochenende nicht diese Übermacht waren, wie sie sonst waren, und das klingt jetzt fies, aber für mich macht es Hoffnung für den Rest der Saison, dass jetzt zum Beispiel McLaren mit den neuen Updates, wenn jetzt sogar beide McLarens die Updates kriegen, auch in Zukunft da vorne mitmischen können und dass vielleicht auch Ferrari, wenn jetzt die Updates kommen, dass das so ein richtig schöner Dreierkampf wird da vorne und dass wir auch dann unterschiedliche Rennsieger sehen, beziehungsweise zumindest Fights um den Rennsieg.
Ja, das hoffe ich jetzt dann für den Rest der Saison dann auch, dass da doch mal so ein bisschen Rotation drin ist. Ich fand es auch gut, dass er nicht wegrasen konnte und direkt da vorne wie du sagst, die 15 Sekunden halt direkt so rausgehauen hat, sondern dass er tatsächlich schon viel kämpfen musste und weil sonst wäre das wahrscheinlich auch nichts geworden mit dem Sieg. Deswegen Chapeau auf jeden Fall vor der Leistung. Und ich weiß gar nicht, hat er die ganze Nacht durchgefeiert eigentlich oder
Ich habe bisher nichts gesehen. Ich fand es nur sehr lustig, dass ausgerechnet er jetzt seine Nase kaputt hatte
ja.
von seiner Feierei da in den Niederlanden. So einmal irgendwie was im Gesicht, der Schramme, und genau dann gewinnt er. Und auf allen Fotos und seinem ersten Rennen sieht, hat er dieses Pflaster auf der Nase. Aber ja, ich glaube, also. Ich hatte ein Interview von Hamilton gesehen und da hat wohl Hamilton gesagt, was er Lando gesagt hat, so nach dem Motto, du kannst jetzt aber nicht heute Nacht zurückfliegen. So, und dass Lando wohl überlegt hat, dann seinen Flug umzubuchen. Ich glaube, die haben noch ordentlich gefeiert in Miami. Wäre auch traurig, wenn nicht.
Ja, auf jeden Fall. Also, aber die können ja auch in den Privatjets feiern. Also, ne, also ich glaube, die hält dann nirgendwo irgendwie was ab. Die.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, es ist schon lustiger, wenn man dann in Miami, das ist ja auch schon noch eine Partystadt, ich glaube, da haben sie sich schon gut gehen lassen, weil ich hatte gesehen von Lando, von seiner Firma da Quadrant, waren auch die ganzen Leute vor Ort, oder zumindest ein Großteil davon. Und dann ist das natürlich, glaube ich, schon cool, wenn man mit seinen Freunden und so dann auch vor Ort das ordentlich und gebührend feiern kann.
Ja, auf jeden Fall.
Was ich noch auf TikTok gesehen habe, um jetzt das Thema Lando Sieg abzuschließen. Er hat wohl vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, wie lang es her ist, irgendwann mal in einem Video von McLaren haben die so eine Tour durch das Headquarter da in England gemacht, wo die diesen riesigen Teich auch vor der Tür haben. Ich glaube, man kennt das ja so von außen, dieses Technical Headquarter oder was das ist. Und da hat er irgendwie erzählt, dass Hamilton, als er damals bei McLaren war, wohl mal in diesen Teich gesprungen ist. Und dann meinte so der Kameramann so, ja, kannst du ja auch machen. Und dann hat Lando gesagt, ich mache das nur, wenn ich meinen ersten Sieg hole. Und jetzt haben alle gesagt, McLaren, ihr müsst liefern, wir wollen das Video sehen, wie Lando da vorne in diesen Teich springt.
Dann verfolge ich die Social Media mal weiter. Das will ich sehen.
Ja, sobald ich ein Video sehe, ich lasse es euch wissen. Und dann teilen
Ja.
wir das natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen hier vom Podcast. Ich glaube, das will keiner verpassen.
Gut, ich weiß, der ist natürlich halt auch die Latte da dann doch gelegt, ne? Wenn er sagt, ich mache das, wenn mein erster Sieg da ist. Der kommt aus der Nummer ja gar nicht mehr raus. Das ist doch wie Zac Brown gesagt hat, ich lasse mir das Tattoo stechen, wenn Ricciardo gewinnt. Und ich weiß nicht, wie viel Rennen später hat Ricciardo da gewonnen und er musste sich das Tattoo stechen lassen.
Ja.
Ich glaube, bei McLaren sind dann das, was man gesagt hat, das wird auch umgesetzt.
Er hat Lando selber in diesem Videoclip gesagt, der so, Mist, jetzt haben wir das auf Kamera, jetzt muss ich das ja auch durchziehen, wenn das
Ja.
passiert. Also es bleibt spannend. Ich habe jetzt schon ein paar Videos dazu gesehen. Ich glaube, die Fans lassen nicht locker. Also mal gucken. Ja, genau. Wir hatten ja gerade auch schon kurz über Oscar Piastris kaputten Flügel gesprochen, weil der Junge hatte ja ein bisschen Pech in diesem Rennen. Er hatte einen super Start, ist auf P2 sogar vorgedüst nach dieser Kamikaze-Aktion von Perez, der nach dem Start nämlich nicht ordentlich gebremst hat in der ersten Kurve und fast seinen Teamkollegen mit ins Unglück gerissen hätte. Konnte Oscar Piastri davon aber profitieren und wie gesagt ist auf P2 vorgefahren, hatte dann aber im Rennverlauf ein bisschen Probleme und ist immer weiter zurückgefallen, bis er dann irgendwann in diesen Fight mit Sainz geraten ist. Und das war ja dann ein munteres Hin und Her über einige Runden mit einigen Schreckmomenten, wo man dachte, okay, jetzt landen sie beide in der Wand. Und mit einem meckernden Sainz am Funk, der die ganze Zeit meinte, Oscar hätte ihn von der Strecke gedrängt, hin und her, was dann am Ende dazu führte, dass die beiden sich berührt haben und Oscar sich den Flügelfratze gemacht hat. Ja, was hältst du von der ganzen Sache? Findest du, da hätte es irgendwelche Strafen für beide oder zumindest für einen von beiden geben sollen?
Ach, ich bin ja immer so ein bisschen halt, wenn die denn dann racen, dann lass sie gefälligst auch racen. Also klar, jetzt hat Piastri hier den Schaden gehabt, ist zurückgefallen. Ich finde das aber dann halt immer schwierig, da zu sagen, das ist jetzt genau derjenige schuld oder das ist genau derjenige. Die haben beide an der Grenze miteinander gekämpft. Klar, der Sainz hat dann in dem Moment dann halt einfach noch mehr draufgedrückt, aber ihn dann auch noch zu bestrafen und zu sagen, ja, du kriegst jetzt hier noch eine 10-Sekunden-Strafe nochmal oben drauf. Ich weiß nicht, ich tue mich damit dann halt echt schwer. Also mit Magnussen haben wir ja schon den Strafenkönig überhaupt, auch jetzt ja wieder, wo er so aggressiv dann Sargeant da oder die zwei ja dann auch gekämpft haben. Ja, ich tue mich da schwer mit. Klar, für den einen geht's dann weiter und für den anderen, dem ist das Rennen dann versaut.
Ja, ich sehe es auch als Race-Incident einfach. Ich fand es nur ein bisschen, ja, lächerlich, wie Sainz nach der ersten Situation, wo er an Piastri vorbei wollte, am Funk darum geschwafelt hat, von wegen, ja, sag denen jetzt endlich Bescheid bei McLaren, dann gibt es auch keine Strafe, dann bin ich so nett und mecker nicht weiter und so. Und ich dachte so, häs, also die Rennleitung hat ja auch gesagt, das war nix. Dafür gibt es keine Strafe, also hinterher für die Kollision zwischen den beiden auch nicht. Aber also ich fand das wirklich lächerlich, wie Sainz da am Funk, also die machen das ja immer, aber das fand ich wirklich übertrieben.
Ich wollte gerade sagen, das machen ja die meisten Fahrer, dieses, der hat mich von der Strecke gedrängt und so. Aber das war wirklich so ein bisschen over the top. Also anstatt dann halt einfach dann in dem Moment zurückzustecken und zu sagen, meine Chance kriege ich noch. Und es war ja jetzt auch nicht so, dass das Rennen in 3 Runden vorbei gewesen wäre, sondern er hatte ja noch alle Zeit der Welt, um ihn zu überholen. Und wenn er einfach nur ein bisschen geduldiger gewesen wäre, dann hätte er das auch geschafft, ohne diesen Flügel von Piastri kaputt zu deppern. Also da kam dann der Spanier doch ein bisschen zu sehr durch.
Ja, sehe ich auch so. Also, ich dachte die ganze Zeit so, ja, was mopperst du denn so? Dann überhol ihn auf der Strecke, wenn du so viel besser bist. Also,
Ja,
kann ja
genau.
nicht sein, dass du nur eine Überholsituation dann herausfährst. Also, wenn du das
Aber
schnellere Auto bist, dann fahr vorbei.
genau, aber vielleicht hat ihn das halt in der Anfangsphase halt schon so ein bisschen gefuchst, dass er nicht an Leclerc vorbeigewunken wurde. Weil das war ja auch, die waren relativ eng halt da beieinander und da hat er ja dann auch gesagt, ich bin schneller, so nach dem Motto, lass mich jetzt vorbei. Bei den Sprüchen denke ich mir grundsätzlich, also wenn du doch tatsächlich schneller bist, dann überhol ihn auch. Gut, jetzt ist eigentlich Miami ja nicht die Strecke, wo halt alle sagen, kannst du mega gut überholen. Also war in den Kommentatoren oder bei den Kommentatoren auch öfters mal, ja. Aber ich fand dafür, dass es keine Überholstrecke war, gab es doch relativ viel zu sehen an der einen oder anderen Stelle.
Habe ich mir auch gedacht. Also ich habe auch im Vorhinein ganz oft gehört, so ja, also habe ich auch selber gedacht, dass Miami auch einfach nicht die spannendste Strecke ist. Und ich hatte ein bisschen Angst vor diesen DRS-Zügen, der das ja, glaube ich, drei DRS-Zonen da gibt. Aber wie du sagtest, ist ja, also gab viele spannende Fights im Hauptrennen, muss man sagen, im Sprintrennen jetzt nicht unbedingt. Aber da gab es einige Manöver, die wirklich sehenswert waren.
Ja, vor allem auch, wo es dann halt wirklich auch dann doch das ein oder andere Mal war, dass sie sich berührt haben und zum Glück dann natürlich für die dann auch weiterfahren konnten, keine Reifenschäden durch irgendwas Aufgeschlitztes. Also ich glaube, dem einen oder anderen hat es tatsächlich halt dann in den Fights dann halt auch wieder Spaß gemacht. Ich glaube, das wird dann in Italien dann doch wieder ein bisschen anders werden.
Ja, befürchte ich auch.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Ja, wo wir gerade über Fights reden, du hattest es gerade eben schon mal kurz angeschnitten. Ich glaube, über einen, über den wir hier sonst eher selten reden, müssen wir aber heute mal reden, nämlich Kevin Magnussen. Weil ich weiß nicht, ob dem dieses Wochenende die Hitze zu Kopf gestiegen ist, aber der war ja auch sowas von drüber, hat schon angefangen im Sprintrennen, wo er da Manöver gefahren ist, wo er keine Ahnung, wie viele Sekunden Strafe letztendlich hatte. Und im Hauptrennen dann der Crash mit Sargeant, wo es aussah, als ob der auch einfach das provoziert hätte, diesen Crash zu verursachen. Also gefühlt hat er einfach draufgehalten, so komme, was da wolle. Also ich habe jetzt schon ein paar Mal gehört, dass Leute fordern, dass er irgendwie für ein Rennen gesperrt wird. Das fände ich jetzt ein bisschen drüber, aber so ein Verhalten finde ich auch nicht okay.
Wenn er so weitermacht, sperrt er sich selber, weil er noch mehr Strafpunkte bekommt.
Ja,
Nee,
stimmt.
aber, nee, aber da, ich finde auch, also irgendwie ist das auch seit 2, 3 Rennen so, dass er immer irgendwie irgendwo involviert ist in irgendwelchen Crashs. Und auf der einen Seite bringt er dann seine Leistung und hält dann halt das halbe Team irgendwo auf, um seinen Teamkollegen zu unterstützen. Und auf der anderen Seite ist er aber dann irgendwie doch dann so, dass er mit der Brechstange irgendwo durch will. Aber wie du sagst, ich hatte auch eher das Gefühl, dass er diesen Crash dann auch provoziert hat. Also finde jetzt auch, dass Sargeant da auch irgendwie gar nichts dafür kann. Also er war auch eher der Unglücklichere von den beiden, dass er dann halt da ausgefallen ist. Und ja, er war halt wieder da hinten unterwegs, also Sargeant jetzt. Ich glaube auch nicht, dass der viel gerissen hätte, aber für den hätte ich mir jetzt dann halt auch mal ein sauberes Wochenende gewünscht. Und dann wird er da rausgekegelt und Magnussen kann dann halt einfach weiterfahren. Also.
Ja, mir tat's für Sargeant auch total leid. Also klar, wie du meintest, ne, Punkte oder so wären nicht drin gewesen. Aber der Junge hätte wenigstens das Auto mal heil lassen können und das bei seinem Heim-Grand Prix ja auch. Ja, ich fand es super rücksichtslos. Im Sprintrennen fand ich es fast noch schlimmer. Klar, da gab es jetzt nicht so den richtigen Crash, aber wie oft der da ja irgendwie abgekürzt hat, da hat er ja, ich weiß wirklich nicht, irgendwie 30 Sekunden Strafe am Ende gehabt, 35 oder so. Und hat dann hinter in den Interviews gesagt, so, ja, die ganzen Strafen, die waren auch alle verdient. Man muss halt manchmal machen, was man machen muss. Ich mir denke, aber hä, es kann doch nicht dein Anspruch sein, dass du fährst, dann vielleicht auf P12 ins Ziel kommst und dann eh letzter wirst, weil du so weit zurückgesetzt wirst. Also.
Nee, dafür finde ich, ist der Haas ja eigentlich dieses Jahr auch doch ein sehr gutes Auto. Also der Hülkenberg schafft es ja auch damit, ins Ziel zu kommen und dann eventuell Punkte. Also jetzt stell dir mal vor, der Magnussen würde halt nicht so ein Mist ständig da hinten machen. Also die könnten schon gut Punkte sammeln.
Ja, ich habe mich schon gefragt, ob es mittlerweile vielleicht ein bisschen der Frust ist, weil Hülkenberg ja eigentlich doch schon der bessere von den beiden ist und dass er jetzt halt versucht, mit der Brechstange auch auf das Level von Hülkenberg zu kommen. Und das, also Magnussen war ja schon immer so ein kleiner Hitzkopf, genau wie Stroll. Das ist ja, sind, glaube ich, so zwei, denen würde ich auch nicht gern auf der Rennstrecke begegnen. Aber also das fand ich dieses Wochenende wirklich extrem. Und dann auch mit so einer Selbstverständlichkeit zuzugeben und sich da so bewusst drüber zu sein, finde ich auch ein Unding. Also da muss
Ja.
man ja in den nächsten Rennen fast Angst haben, wenn der irgendwie neben dir startet oder so, dass der dich direkt in den ersten zwei Kurven rausrammt, weil ist ja eh okay für ihn, hart
Ja,
gesagt.
also gebe ich dir recht, was das drumherum dann halt angeht. Also stell dir mal vor, der startet tatsächlich mal halt weiter vorne und dann nehmen wir jetzt mal einen Tsunoda, der dann neben dem steht und dann kegelt der den raus, obwohl der ein ganz gutes Rennen hätte auch abliefern können und auch die Punkte gebraucht hätte, um sich teamintern dann halt noch weiter durchzusetzen. Also, aber war das nicht so, dass er seine erste 10 Sekunden Strafe auch noch nicht mal richtig abgesessen hat?
Ja, genau. Ja.
Das war doch auch irgend so ein Kuddelmuddel noch.
Ja, es war komplett Katastrophe. Aber ich denke halt auch immer, es ist so unverhältnismäßig. Also würde er jetzt um P3, um P2, um keine Ahnung, Punkte fighten, aber das sind dann irgendwelche Fights auf P14, wo es um gefühlt und hart gesagt nichts geht. Klar, ne, Punkte nicht so weit weg, aber come on, ne? Da muss man halt auch einfach mal ein bisschen. irgendwie chillen und
Ja,
irgendwie
auf
sich
jeden Fall.
selber einordnen können, wo man sich gerade befindet und um was es in diesem Fight geht. Weil letztendlich ist das auch immer noch ein gefährlicher Sport. Und wenn da jemand so reinhält, hätte ja auch sonst was passieren können. Gerade in der Strecke, wo in Miami, wo die ganzen Banden so nah sind, wenn da mal einer blöd abfliegt, kann derjenige sich auch verletzen.
Ja,
Also
total.
fand ich
Auf jeden
schon
Fall.
schwierig.
Ja, nee, das war
Ja.
schon ist schon grenzwertig bei ihm im Moment.
Bin ich mal gespannt, ob er vielleicht jetzt in der Woche Pause mal ein bisschen den Kopf gewaschen kriegt von seinem Team und sich in Imola dann ein bisschen zusammenreißt. Ja, ansonsten muss ich sagen, so richtig was rausgestochen ist jetzt für mich im Hauptrennen nicht. Wir hatten ja schon erwähnt, Ricardo enttäuschend, nur Platz 15, Tsunoda hingegen Platz 7, das war ganz gut. Und das Einzige, was ich noch lobend erwähnen wollen würde, weil wir auch schon viel auf die draufgekloppt haben, ist Alpine. Wir haben sich tatsächlich gemacht und haben es geschafft, in diesem Hauptrennen das erste Mal Punkte einzufahren.
Ja, habe ich auch tatsächlich dran gedacht, bevor wir uns hier zusammengesetzt haben, dass die doch mal für sich selber ein recht gutes Wochenende hatten und Ocon dann ist er auf 9 oder was?
Auf
10 ins
10.
Ziel?
Einen
Auf 10.
einzigen Zähler hat er gekriegt, ja.
Ja, aber immerhin ist jetzt keine 0 mehr in der Konstrukteurswertung da, sondern die 1, wo. Am Anfang des Jahres sie da irgendwie so weit hinten rumgedümpelt sind. Oder die Strecke hat denen jetzt einfach gelegen. Aber ja, mühsam ernährt sich das
Also
Eichhörnchen.
sie haben sich jetzt immerhin von Sauber und Williams, die beide noch 0 Punkte haben, abgesetzt. Klar ist nur ein Punkt, aber immerhin hat quasi die von 10 oder 9 auf 8 katapultiert. Sei denen zu wünschen, dass es jetzt ein bisschen besser läuft. Die mussten ja auch wirklich viel Spott ertragen mit ihren ganzen Traktor-Memes. Ich kenne das von McLaren letztes Jahr, aber das war ja bei Alpine dieses Jahr gefühlt noch krasser. Sei ihnen zu wünschen, dass sie zumindest im Mittelfeld um die paar Pünktchen wieder mitfighten können. Ich glaube, dann haben wir soweit eigentlich auch alles besprochen, was dieses Rennwochenende so passiert ist. Dann möchten wir jetzt, wie immer, unsere Gewinner und Verlierer des Wochenendes küren. Claudia, möchtest du beginnen?
Oh ja, Gewinner. Lando Norris, alles richtig gemacht, durchgebissen, Glück gehabt dann mit dem Safety Car, aber das Ganze gehalten vorne, Race Leader, Driver of the Day, Champagnerkorken knallen lassen. Ja, fantastisch. Chapeau, Hut ab. Freue mich mega für ihn und hoffe jetzt auch auf tatsächlich weitere Podien und vor allem auch Siege, dass er Max jetzt mal anfangen kann, ein bisschen zu ärgern. Und Verlierer erküre ich, damit wir nicht das Gleiche sagen. Ich nehme Ricciardo, also Samstag top, Sonntag flop, hat sich nichts verändert in seiner Situation.
Okay, ja, dann sind wir uns nicht ganz einig, wie du schon vermutet hast. Genau, also mein Gewinner, natürlich, glaube man kann es sich denken, Lando Norris, sein erster Sieg, sein erster lang überfälliger Sieg. Ich glaube, mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Bin super gefreut, ist deswegen für mich deutlich der Sieger des Wochenendes. Und als Verlierer nehme ich Kevin Magnussen, über den haben wir ja gerade sehr ausgiebig gesprochen. Wer sich so verhält, sollte vielleicht nächstes Jahr auch nicht mehr unbedingt im Formel-1-Cockpit sitzen. Ist ein erwachsener Mann, der sollte sich ein bisschen im Griff haben. Ist für mich der Verlierer des Wochenendes, weil ich das einen sehr peinlichen Auftritt fand. Bevor wir dann schauen, wo es als nächstes hingeht, wollen wir noch über die News der letzten und vorletzten Woche, sprechen. Da gab es nämlich ausnahmsweise mal ein paar Sachen, die in der Welt der Formel 1 passiert sind. Zum einen wurde verkündet, dass Nico Hülkenberg ab 2025 für Audi bzw. Sauber bzw. Kicksauber oder wie auch immer sie dann heißen, fahren wird und damit der erste feste Kandidat für das Audi-Team 2026 ist. Der Vertrag ist nämlich länger als nur für ein Jahr. Wurde ja schon lange drüber spekuliert, war für mich jetzt wenig überraschend. Man hat eigentlich nur darauf gewartet, dass es endlich bekannt gegeben wird. Bin jetzt gespannt, wer neben ihm im Audi landet und freue mich drauf, dass er vielleicht in einem stärkeren Auto als dem Haas unterwegs ist und dann zeigen kann, was er so drauf hat. Was denkst du, Claudia? Glaubst du, der
Ja.
könnte dann eigentlich sein erstes Podium einfahren?
Oh, nee, ich glaube, da sind wir lange von entfernt. Ich bin aber auch gespannt, was er dann bei Sauber erstmal leisten kann, beziehungsweise in Audi an ja, Entwicklung und so weiter dann mit reinbringen kann, was dann 26 da an den Start geht. Ich glaube erstmal, dass es nicht wirklich auf die ersten Plätze gehen wird, sondern dass das halt auch erstmal dann noch 2, 3 Jahre dauert, bis die sich dann richtig gut etabliert haben. Ich habe ehrlich gesagt so gar nicht damit gerechnet, dass er so der erste Fahrer ist, den sie da verkünden. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass es in dann noch eine andere Richtung geht, aber gut, dann ist Audi, ich glaube, die wollten dann auch einen deutschen Fahrer haben und ja, da ist eigentlich auch nur Hülkenberg jetzt im aktuellen Fahrerfeld derjenige gewesen.
Vielleicht können wir dann auch unsere Hoffnung wieder ein bisschen vergrößern, dass wir auch einen deutschen Grand Prix irgendwann in den nächsten Jahren wieder kriegen. Wenn jetzt noch ein deutsches Team unterwegs ist mit noch einem deutschen Fahrer, vielleicht pushen die dann auch ein bisschen in die Richtung, dass es mal wieder zum Nürburgring oder Hockenheimring geht. Ja, eine andere große News der vergangenen Tage kam aus dem Hause Red Bull. Nach den ganzen Streitigkeiten um Chris Horner und Dr. Helmut Marko gab es jetzt den nächsten Hammer, nämlich Newey, der, ich glaube, Chefingenieur, Konstrukteur, der auf jeden Fall der Wundermensch, der die schnellen Autos baut, einfach gesagt, wird das Red Bull Formel 1 Team verlassen. Und in der offiziellen Bekanntgebung von Red Bull hieß es, dass er von der Formel 1 halt da aus der Riege raus möchte und jetzt bei der Entwicklung von dem Hypercar, das sie wohl irgendwie bei Red Bull aufbauen, helfen wird. Der hat, soweit ich weiß, irgendwie eine Sperre, dass er nicht direkt zu einem anderen Team in der Formel 1 wechseln darf. Aber spätestens, glaube ich, zu 26 vermute ich, dass wir ihn in einem anderen Team sehen werden, weil es hieß ja auch viel, dass er geht, weil er keine Lust mehr auf diesen ganzen Krieg da mit Horner und Marco und so hat. Sie haben sich jetzt wohl zwar im Frieden, sage ich mal, getrennt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er noch Bock auf die Formel 1 hat und bei einem anderen Team auch weitermachen wird.
Ich bin mal gespannt, vor allem, wo es ihn denn dann hin verschlägt. Also ich kann das verstehen, dass er dann auf diese Nicht-Kleinigkeiten, Streitereien bei Red Bull keine Lust mehr hat. Und da gibt es auch, glaube ich, noch ganz viel Unausgesprochenes. Ja, deswegen, dass er jetzt der Erste ist, der wirklich da eine Reißleine zieht, finde ich auch gut so. Und ich bin mal gespannt, wo es ihn hin verschlägt, worauf er Lust hat. Ob er sagt, ich habe jetzt jahrelang erfolgreich gearbeitet und jetzt möchte ich eher wieder was Kleines, Überschaubares haben. Oder ob er sagt, ich greife nochmal komplett vorne mit Ferrari an, mit einem Hamilton wollte ich schon immer mal zusammenarbeiten. Ja, mal sehen.
Ich hab tatsächlich Gerüchte gehört. Also ich weiß nicht, wie wahr die sind. Das sind wirklich jetzt ganz krasse Gerüchte, dass er wohl irgendwo gesagt hätte, wenn der zu einem anderen Team geht, dann nur zu Aston Martin.
Oh,
Aber das
der.
fand ich schon einen sehr wilden Take irgendwie. Also ich glaube, ich könnte es mir, glaube ich, für so einen jemand, der das Auto quasi konstruiert und baut, vielleicht ganz spannend vorstellen, weil die ja super viel Geld doch auch in ihren Windkanal und so da geballert haben, dass das so von der Konstrukteursseite vielleicht ganz cool ist, bei denen zu arbeiten. Aber ja, wie gesagt, alles nur Gerüchte habe ich irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, aufgeschnappt, weil sonst war ja immer Mercedes und Ferrari so das Thema. Vor allem Ferrari eher. Ja, bleibt spannend, mal abwarten und ob er dann wirklich so einen krassen Unterschied macht, werden wir ja dann sehen. Entweder beim neuen Team oder wie sich dann jetzt in Zukunft Red Bull schlagen wird. Ja, es gab dann noch eine letzte kuriose News aus dem Hause Haas, beziehungsweise ehemalig Haas, nämlich Günther Steiner hat sein ehemaliges Team wohl verklagt. Da, wenn ich es richtig verstanden habe, fehlen wohl irgendwelche Zahlungen oder so, die er noch kriegen soll. Ja, dass sie sich nicht im Frieden getrennt haben, das konnte ich mir schon fast vorstellen. Geht wohl auch irgendwie um seine Person, dass irgendwie mit ihm noch geworben wird, marketingmäßig. Ich bin mal gespannt, ob da noch irgendwas bei rumkommt, aber eigentlich sollte Steiner ja für sich auch einfach sagen, Kapitel abgeschlossen, ich habe jetzt meine Ruhe.
Ja, also hätte ich jetzt auch eher gedacht, dass er sagt, komm, gut, aber wenn da noch Zahlungen fehlen, also wenn ihm noch Geld zusteht, aber kann man ja auch dann in einem kleinen Kreis machen und muss man da nicht irgendwie an die große Glocke hängen. Aber das ist dann wieder die Formel 1, da bleibt dann auch, ja.
Ja, was ich kritischer sehe, ist, wenn geheim. Die wirklich irgendwie noch mit ihm als Person irgendwie marketingmäßig was machen.
Ja.
Weil ja,
okay.
Klar, ne, Steiner ist schon irgendwie bei vielen beliebt, warum auch immer. Aber das kann ich dann schon eher verstehen, dass er da keinen Bock drauf hat, auch weiterhin noch mit denen in Verbindung gebracht zu werden. Aber genaue Hintergründe weiß ich da auch nicht, aber ich wollte es zumindest mal hier erwähnt haben.
Aber ist es dann immer noch bei Aldi, ist das der, das mit ihm da als Figur geworben wird?
Ich weil weiß das es war nicht doch diese. Genau. Ja, die haben da irgendwann mal so ein Shooting doch mit Mick auch gemacht.
Mick oder? Auch noch, ja. Genau. Ja, das ist schon irgendwie 2 oder 3 Jahre her oder so.
Aber klar, genau, ich mein, weiß ich es nicht.
Ja, aber wenn doch da einmal die, wenn du doch einmal Bilder im Netz hast, das Internet vergisst ja nicht. Wenn ihr da wieder drauf
ja, ich
kriegst.
Vermute eher, dass die vielleicht irgendwo anders noch, mit, keine Ahnung.
Ich
weiß
also,
es nicht.
Ja. In Deutschland ist es mir zumindest jetzt nicht aufgefallen, aber wir wissen ja nicht, was in Amerika da an Anzeigen geschaltet werden über MoneyGram oder wie auch immer. Das
ich wollte
ja
gerade sagen, ich glaube,
Hausnummer.
In Amerika ist er auch ja ziemlich beliebt, dadurch, dass Haas ja quasi auch amerikanisches Team ist. Ansonsten war es das mit den News, die wir so für euch parat hatten. Dann bleibt uns nur noch aufs nächste Rennwochenende zu gucken. Es gibt jetzt erstmal wieder eine Woche Pause und in 2 Wochen sind wir dann in Imola, also wieder ein Europarennen, wieder mit ein bisschen humaneren Zeiten, Rennen nachmittags um 3 und auch kein Sprintwochenende mehr, sondern ganz klassisch 3 freie Trainings, Quali und Rennen. Wie gesagt, in Imola immer wichtig, wo man in der Quali landet. Bleibt also spannend, wie sich Red Bull, Ferrari und McLaren da vorne machen und ob vielleicht irgendein anderes Team die da vorne mit ärgern kann. Wenn euch in der Zwischenzeit ein bisschen langweilig ist und ihr die Formel 1 vermisst, könnt ihr gerne auf unseren Social-Media-Kanälen auf Instagram, TikTok und Twitter vorbeischauen. Da posten wir immer alle News, die es so gibt, haben wir ja auch schon jetzt in der Folge erwähnt, dass wir da vielleicht die eine oder andere Info noch für euch haben. Und das eine oder andere lustige Meme gibt es da auch zu sehen. Ihr findet uns da unter Pitlane Crew F1, könnt ihr einfach nach uns suchen und gerne abonnieren. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, danke Claudia, dass du heute wieder in unserer gemütlichen Runde hier dabei warst.
Ja, sehr gerne.
Und wir hören uns dann in 2 Wochen. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.